ich würde uns oder auch mich beim Wettkampf nicht mehr als Trainer in dem eigentlichen Sinne sehen, sondern wirklich Mädchen für alles. Cool, dass die Paraathleten mit dabei sind, weil die geben uns so viel, das würden wir sonst gar nicht erleben.
Der Podcast über Sport und Inklusion.
Wie der Schwimmer versucht, laufen zu lernen und der Läufer versucht, schwimmen zu lernen. Ist doch auch sehr schön, dort die Athleten zu begleiten.
Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.
Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das muss man auch sagen. Auch die Inklusion hat Grenzen.
Ja, Tag zusammen. Heute haben wir für euch so etwas wie die Königin der Ausdauersportarten am Start. Eine Sportart, die sich ja aus drei Disziplinen zusammensetzt und vor allem auch eine Sportart, die in Deutschland wahnsinnig beliebt ist. Ich sag mal nur Hawaii.
In Folge 28 von unserem Alles Para-Podcast sprechen wir über Triathlon bzw. Paratriathlon. Und wir, das sind wie immer Dorian Aus, den habt ihr gerade gehört, und ich, Philipp Wegmann. Und natürlich haben wir uns in gewohnter Tradition auch Fachexpertise dazu geholt. Heute mal aber nicht von einem aktiven Athleten oder einer aktiven Athletin, sondern wir haben einen Trainer zu Gast.
Bei uns ist der deutsche Bundestrainer für Paratriathlon. Und was seinen Job neben den sportlichen Aspekten sehr spannend macht, er ist nicht beim Deutschen Behindertensportverband angestellt, sondern beim Triathlonverband, der Deutschen Triathlon Union, so heißt sie. Und das als erster Bundestrainer im Parasport überhaupt. Was das für den Sport und die Inklusion im Verband bedeutet, darüber wollen wir natürlich gleich auch noch sprechen. Hallo und herzlich willkommen erstmal Tom Kosmehl.
Ja, hallihallo auch von mir in die Runde und sonnige Grüße aus dem Potsdam hier.
Tom, wir haben einen sehr schönen und aktuellen Anlass, weshalb wir mit dir sprechen wollen. Die Triathlon-EM findet vom 27. bis 29. Mai im polnischen Olsztyn, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, statt. Auch gleichzeitig Saisonauftakt bei euch. Wir sprechen jetzt ein paar Tage vorher. Wie ist denn eigentlich so der Stand der Vorbereitung? Kannst du als Trainer ganz entspannt hinfahren? Ist alles startklar?
Grundsätzlich ist alles startklar. Die Athleten sagen mir immer wieder, Mensch, Trainer, du bist aber auch immer ganz schön entspannt hier bei den Wettkämpfen. Also ich habe, glaube ich, schon die Gabe, bei den Wettkämpfen einen entspannten Eindruck, zumindest nach außen, auszustrahlen. Nach innen sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Unsere Sportart ist sehr komplex mit allen drei Sportarten und demzufolge ist auch die Vorbereitung komplex. Aber die Athleten sind gut drauf. Ist auch ein durchmischter Athletenpool dieses Mal. Also wirklich von altgedienenen und erfahrenen Athleten bis hin zu ganz neuen, die ihren ersten Triathlon dort absolvieren. Also ich bin gespannt, die Athleten sind gespannt und sie sind aber auch froh, endlich in die Saison starten zu können.
Und gerade vor dem Hintergrund jetzt, dass es so durchmischt ist, was erwartest du? Oder was sind die sportlichen Erwartungen oder auch vielleicht die persönlichen an bestimmte Personen im Team?
Ja, also vorneweg natürlich immer unser Vorzeigeathlet Martin Schulz, viele kennen ihn, der als amtierender Europameister ins Rennen geht und auch die letzten 10 Jahre schon gewonnen hat. Er sagt selber, es muss einiges passieren, dass der Titel nicht in seiner Hand bleibt. Demzufolge will er wieder Gold haben. Er sagt selber, er will nicht ums Podest mitrennen, sondern er will um Gold mitrennen. Das merkt man auch schon wieder in den Vorbereitungen. Und von daher ist er, denke ich, der Top-Kandidat für eine Platzierung ganz, ganz vorne. Aber auch mit Elke van Engelen, die letzten zwei Europameisterschaften, so muss man es, glaube ich, besser formulieren, weil 2020 sind sie ja ausgefallen und sie hat aber 2019 und 2021 eine Medaille geholt bei den Europameisterschaften. Sie startet auch und sie will natürlich ums Podest mitkämpfen. Das sind so die sportlichen Leistungsziele, die ich auch ausgegeben habe ans Team, aber halt auch, und das erfreut uns eigentlich umso mehr, der Einstieg neuer Athleten in den internationalen Zirkus. Und da bin ich mal gespannt, wie die sich schlagen.
Wie viele sind dabei?
Insgesamt sind es 6 Athleten. Wir sind eine kleine und feine Truppe. Wir haben leider natürlich auch Ausfälle zu verzeichnen, gerade im Bundeskaderbereich. Ein Nachwuchsathlet hat sich vor 4 Wochen noch verletzt, muss den Einstieg in die Saison verschieben. Deswegen, ja, ist natürlich auch ein kleines oder ein bisschen ein weinendes Auge mit dabei, weil nicht alle dabei sind. Aber mit den 6 Athleten, die da sind, freuen wir uns. Und mit denen gehen wir hoffnungsvoll in die Rennen rein.
Vielleicht mal an dieser Stelle kurzer Einschub zur Erklärung. Paratriathlon ist seit 2016 paralympisch, also bei den Paralympics dabei. Die Disziplinen sind den meisten wahrscheinlich klar. Die Distanzen variieren ja dann doch immer mal wieder. 750 Meter Schwimmen sind es im Paratriathlon, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen. Da gibt es dann natürlich verschiedenste Startklassen, je nach Einschränkung. Du hast ihn jetzt schon angesprochen, Martin Schulz ist ja so der Triathlon-Superstar, 2-mal Paralympics-Gold geholt, 2016 und 2021 eben. Ist es wichtig, so jemanden im Team zu haben, so als Flaggschiff? Ich meine, gerade wenn du sagst, wir haben auch Leute dabei, die zum ersten Mal dabei sind, da kann man sich natürlich so ein bisschen in dem Schatten erstmal vielleicht rantasten, ranprobieren, weil die Aufmerksamkeit liegt nun mal erstmal auf ihm.
Ja, also sicherlich macht sich das immer gut, solche Figuren zu haben, die Sportart verkörpern, die Sportart mit Leidenschaft machen so auch neue Athleten mit anziehen. Also das macht Martin seit fast 10 Jahren und ich bin auch sein Trainer im tagtäglichen Training. So, dass ich das auch täglich merke, dass er immer noch voller Begeisterung ist, jeden Tag die Einheiten absolviert mit Leidenschaft und auch große Ziele hat. Also ich meine, er hat selber auch 2021 in Tokio gesagt, er will in Paris um die Goldmedaille mitkämpfen. Und das merkt man auch jetzt schon wieder, obwohl es noch 3 Jahre sind. Also das ist schön, solche Athleten zu haben. Er sagt aber auch, und das hat er 2021 schon gesagt, er will nicht alleine nach Paris. Und da weiß er auch, dass es auch an ihm liegt, dort sich darum zu kümmern. Also er versucht, seine Erfahrungen weiterzugeben. Und die neuen Athleten, unter anderem 2 neue Athleten, die jetzt bei der EM starten, starten auch in seiner Startklasse. Also da merkt man schon auch die Außendarstellung, die Wirkung nach außen.
Jetzt hast du gerade gesagt, du bist sein Trainer schon lange, aber du bist ja eben auch Trainer der anderen Athletinnen und Athleten, die dabei sind, der anderen 5. Wie machst du das denn eigentlich bei so einem Rennen? Also wie verfolgst du das Rennen? Es ist ja nicht nur, dass dann eventuell mehrere gleichzeitig dabei sind, sondern auch noch in 3 verschiedenen Disziplinen da ja quasi antreten und du schwimmst ja nicht nebenher, fährst nebenher Rad und läufst auch nochmal nebenher, während die das machen, sondern wo bist du oder wie nimmst du noch Einfluss?
Ja, also es ist so, beim Wettkampf von außen betrachtet, sieht es immer aus wie so ein Kauderwelsch. Also wer ist denn jetzt nun genau wo und wann sind welche neuralgischen Punkte? Und da macht sie es am besten und so mache ich es. Ich stehe an einem Punkt, so dass ich eigentlich die Athleten immer zu einem bestimmten Zeitpunkt sehe und kann dort auch das Renngeschehen den Athleten mit vermitteln. Und in der Vorbereitung bauen wir auch jetzt bei der EM auf ein gut funktionierendes Betreuersystem. Also wir sind dort mit einer großen Mannschaft mit dabei, weil wir halt dort auch, wie schon eingangs mal erwähnt, inklusiv auch international vertreten sind. Sprich also dort in Polen ist auch die Junioren-Europameisterschaft und auch die Elite-Europameisterschaft im olympischen Bereich. Und somit haben wir auch im Betreuerstab deutlich mehr Personal zur Verfügung, die natürlich auch bei allen Rennen dabei sind. Und so, dass wir in der Vorbereitung kümmern wir uns um alle. Da macht sich natürlich sehr gut, dass Martin schon ziemlich selbstständig ist. Um den muss ich mich eigentlich gar nicht groß kümmern. Ich kümmere mich wirklich im Vorfeld um diejenigen, für die es neu sind. Also die ganzen Wege vor Ort müssen mit den Sportlern abgegangen werden. Es gibt Regularien, die eingehalten werden müssen, Zeitfenster, die eingehalten werden müssen. Und da bin ich doch dann eher bei den neueren Athleten, weil ich auch genau weiß, Martin ist der alte Hase, der eigentlich schon Bescheid weiß.
Du hast es gerade schon so kurz ein bisschen angerissen. 2 Tage vor den Wettkämpfen dürft ihr die Strecke begehen, kennenlernen, auch schon mal ins Wasser springen natürlich. Was genau passiert da sozusagen im Sportler, im Trainer? Worauf achtet ihr? Was sind so die Dinge, weshalb das wichtig ist, das vorher einmal zu machen?
Wir Trainer sehen es immer noch mal ein bisschen anders, aber für die Sportler ist als erstes erstmal so das Beschnuppern der Athleten, der anderen Athleten. Dort trifft man sich das erste Mal, jetzt auch gerade bei den ersten Wettkämpfen, nach einer langen Vorbereitungsphase. Man sieht die Gegner, man sieht, wie die aussehen, man sieht, wie sie sich verhalten. Das ist schon mal das Erste, was nicht ganz unwichtig ist. Aber halt auch, wie sind die Bedingungen beim Schwimmen? Haben manche vielleicht noch im Kopf, als wir die Spiele in Rio hatten, waren wahnsinnige Wellengänge. Sprich also, wenn man im Wasser direkt drin ist, sieht man die Bojen gar nicht. Man braucht also andere Orientierungspunkte. Und die sucht man sich bei der Streckenbesichtigung 2 Tage, 3 Tage vorher. Und schaut, okay, wenn jetzt ein ziemlich hoher Wellengang ist, dann schaue ich nach neuralgischen Punkten wie Häuser, wie Baumkronen, aber auch, wie ist die Strömung, wie ist es unter Wasser, sind da Unterwasserströmungen, die ich mit beachten muss, wie ist der Ausstieg, gerade auch für Rollstuhlfahrer, für Blinde. Wo steht denn mein Fahrrad genau, damit ich nicht vorbeirennen kann? Aber halt auch, wie sind die Bedingungen auf der Radstrecke? Wie kann ich die Kurven fahren? Also vieles zu besprechen. Und dazu hat man dann die 2 Tage vorher Zeit. Um dann aber nochmal, und das finde ich ist auch ganz wichtig, nochmal einen Tag oder einen halben Tag vorher auch mal abzuschalten. Um mal nochmal runterzukommen, weil sonst ist so die Erregungsleistungskurve einfach in einem ungesunden Verhältnis, wenn man dann 3 Tage vorher nur aufgeregt ist und zitternd dadurch durch die Anlagen rennt.
Das heißt, deine Rolle ist ja da auch so ein bisschen eben diese technische Besprechung oder ne, das ist eine technisch-taktische Umsetzung, nenne ich es jetzt mal. Bist du denn auch so ein bisschen, vielleicht, wenn man so sagen will, körperliche Unterstützung? Du hast selbst keine Beeinträchtigung, aber Athletinnen und Athleten mit Sehbeeinträchtigung haben ja irgendwie vielleicht Schwierigkeiten dann, da sich zurechtzufinden. Bist du da auch dafür verantwortlich mit? Oder was heißt verantwortlich? Unterstützt dabei?
Ja. Also ich würde uns oder auch mich beim Wettkampf nicht mehr als Trainer in dem eigentlichen Sinne sehen, sondern wirklich Mädchen für alles. Also wer uns mal beobachtet, wenn wir zur Wettkampfstrecke geht, der denkt auch, Halleluja, was ist denn da los? Also mit den Ersatzlaufrädern, mit der Luftpumpe, mit noch einem Rucksack, dann teilweise mit noch einem Rennrollstuhl im Arm, laufen wir dort vollgepackt zur Wettkampfstrecke und unterstützen dort die Athleten bei allem, was sie uns vorher auch sagen, wo sie Unterstützung brauchen. Also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man wie so ein Nesthäkchen oder wie so eine Glucke über dem Athleten ist und ihm keinen Freiraum lässt, sondern dass der Athlet schon im Vorfeld ganz klar kommuniziert, da und da braucht er Unterstützung. Bei den Blinden ist der Vorteil bei uns, dass es da noch einen Pilot oder eine Pilotin gibt, einen Guide, der natürlich dort mit unterstützen agiert. Bei den Rollstuhlfahrern, die haben oft einen persönlichen Helfer mit dabei, der also auch dort mithilft, aber trotzdem sind da auch so Dinge, die bei uns Trainern sind. Durch meine berufliche Vergangenheit habe ich natürlich auch einen gewissen Affinität zur Technik, sprich also alle Räder werden im Vorfeld nochmal, gehen durch meine Hände und werden dort abgecheckt und so, dass dann eigentlich zum Wettkampftag dort dann das Material und die Technik funktionstüchtig ist.
Das klingt wirklich nach Mädchen für alles und das als Bundestrainer, das wird man so jetzt wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht erwarten. Du bist seit 2019 hauptamtlich angestellt als Bundestrainer, also absolut Fulltime, 24/7 vermutlich auch, das klingt nicht nach einem 9-to-5-Job. Zu deinem Job gehört natürlich auch, ja, neben dem Training, aber Trainingspläne schreiben, Trainingslager planen, Orga für die Trainingslager, Konzepte für den Nachwuchs und so weiter und so fort. Ist das so diese Abwechslung, die du brauchst, die du haben möchtest? Oder würde es dich vielleicht genauso sehr reizen, 100% Fokus nur auf das rein Sportliche zu nehmen und an einem Athleten, an den Athleten selbst zu feilen?
Nee, eigentlich ist es jetzt wirklich diese Tätigkeit genau die, die ich mir vorgestellt habe, die ich jetzt mache. Ich habe jahrelang am Stützpunkt hier in Potsdam Nachwuchsathleten betreut, direkt, wo es halt auch darauf ankommt, jetzt nicht nur die Trainingspläne zu schreiben, sondern auch mit den Lehrern zu sprechen, mit dem Erzieher zu sprechen im Internat. Das habe ich jetzt nicht mehr, sondern ich bin da wirklich in einem anderen Bereich tätig und die Abwechslung macht es. Und das ist doch immer wieder auch das Spannende. Ich bin zum einen nicht direkt raus aus der Praxis. Also ich bin jetzt wirklich nicht nur jemand, der am Rechner sitzt und dort dann halt seine Zeit verbringt und dann ab und zu darf er die Tür aufschließen und rausgehen, sondern ich kann wirklich mitgestalten und entfalten. Das ist eigentlich das Schöne meiner Tätigkeit. Und man muss auch noch dazu sagen, es reden mir auch nicht ganz so viele rein, weil in diesem Bereich, wo gerade ich auch jetzt tätig bin, sind wir auch immer noch auf dem Weg der Findung. Also ich meine, ihr habt es ja auch schön gesagt, seit 2019 angestellt, inklusiv in dem Fachverband. Da gibt es im Parabereich gibt's genau 4 Sportarten, mit denen das jetzt mal exemplarisch durchgeführt wird. Und irgendwann gibt es dann auch mal einen Cut und dann wird Abrechnung gemacht und wird gesagt, aber wie geht's weiter? Aber noch bin ich da guter Dinge, dass wir da auf einem guten Weg auch sind. Aber auch die Inklusion voranzutreiben.
Wie oft siehst du denn dann eigentlich die Nationalmannschaft? Also weil diese Trainingspläne schreiben oder Trainingslager organisieren, da müssen sie ja nicht dabei sein. Und jetzt mal von den Wettkämpfen abgesehen, wo man sich natürlich sieht, aber wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit den Athletinnen und Athleten selbst? Oder wie Dorian eben meinte, um an ihnen etwas zu feilen?
Genau, dazu setze ich mich ab und zu in den Zug und reise zu den Athleten und schaue mir auch das Umfeld an, weil ich denke, dass das auch eine Komponente ist und nicht, also auch eine erhebliche Komponente ist, die Einfluss aufs Training hat. Also wie ist das berufliche Umfeld, wie ist das familiäre Umfeld und die Wohnsituation, wie sind die Wege zum Training, wie ist aber auch die Situation, die Trainingssituation bei jedem Einzelnen zu Hause, das schaue ich mir an, meistens so am Anfang des Jahres, nutze die Zeit auch, ein Jahresauswertungsgespräch durchzuführen und auch eine Planung mit den Athleten zu besprechen. Und dann, heißt es ja immer so schön, die Sommersportler werden im Winter gemacht und dann sieht man sich sukzessiv über den Winter in den Trainingslagern, 2 bis 3 Trainingslager, 2 bis 3 Wochen, auch je nachdem, wie die Athleten können. Und dann werden in den Trainingslagern bestimmte Schwerpunkte angesetzt. Und das größte Problem, auch gerade jetzt so nach den letzten 2 Jahren, ist einfach bei uns das Schwimmen gewesen. Viele Athleten hatten nicht den Zugang zu den Sportstätten, zu den Schwimmstätten, wie manch andere Athleten. Also auch da wieder den Martin Schulz genannt, der hatte kompletten Zugang zur Schwimmhalle, aber es gibt auch andere Athleten, die im Bundeskader sind oder waren, die nicht den Zugang hatten. Und das, denke ich, da liegt so der Hauptaugenmerk auf dem Schwimmen. Und da nutzen wir sowohl hier in Deutschland, aber auch im unmittelbaren europäischen Umland die Trainingsmöglichkeiten, um uns dort auf die Saison vorzubereiten, zu schwimmen.
Wo ich nochmal nachfragen wollte, war, weil du gesagt hast, du machst quasi Hausbesuche, wenn man das so nennen kann, wie so ein Arzt. Wollen die das überhaupt, die Athletinnen und Athleten?
Ja, also das wird auch vorher abgesprochen. Das findet immer 1:1 in Absprache mit den Athleten statt. Also wenn sie es nicht wollen, gab es bei mir noch nicht, die meisten sind nämlich froh, wenn ich mal vorbeikomme, dann machen wir das auch per Telefon oder manchmal geht es einfach auch zeitlich nicht. Dann finden wir per Telefon eine Möglichkeit, beziehungsweise sehen wir uns dann auch ja in den ersten Trainingslehrgängen. Also gewisse Absprachen mit Behörden oder Institutionen vor Ort macht sich manchmal durch meine Person besser. Also ob es der Olympiastützpunkt ist oder ob es vielleicht doch die eine oder andere Behörde ist, wenn, so blöde wie es klingt, wenn dann der Bundestrainer kommt, klingt es dann nochmal anders, als wenn nur der Vereinstrainer kommt und mit demjenigen spricht, ob denn der Athlet XY vielleicht 2 Wochen länger im Jahr freigestellt werden kann. Also die freuen sich und also ich werde auch immer sehr gut verköstigt.
Ja, das ist das Wichtigste. Das Essen muss stimmen auf den Dienstreisen.
Auf jeden Fall.
Um Essen geht es tatsächlich auch jetzt gleich. Bevor wir über die Faszination Triathlon und ja, die Inklusion im Verband, die ja schon so ein bisschen angeklungen ist, sprechen wollen, haben wir ein kleines Spielchen vorbereitet. Und da gibt es einen Mini-Ausflug zum Essen.
Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
Da stellen wir dir Entweder-Oder-Fragen. Wir stellen dich vor die Wahl von 1, 2, 3 Begriffen und du musst dich für einen entscheiden, einfach frei raus, ganz schnell und dann sind wir gespannt.
Bist du bereit?
Bei mir dauert manchmal die Leitung ein bisschen länger, aber ich versuche es schnell zu reagieren.
Das ist die Ausrede, hab schon viele versucht. Trotzdem, du wirst es schaffen. Wir fangen mal direkt an, passend zum Thema, schwimmen, Radfahren oder laufen?
Schwimmen.
Wind oder Schatten?
Wind.
Baum oder Windschatten?
Windschatten.
Jetzt der Essensausflug. Popcorn süß oder salzig?
Salzig.
Warst du eher Klassensprecher oder eher Klassenclown?
Klassenclown.
E-Bike oder E-Auto?
E-Bike.
Schleifer oder Kumpeltyp? Also, das kannst du natürlich privat oder als Trainer beantworten. Wir nehmen es jetzt mal als Trainer.
Kumpel. Typ.
Und Walkman oder MP3?
Walkman.
Alte Schule.
Alte Schule, ja. Ja. Dann dazu ganz kurz, was läuft da auf deinem Walkman, wenn du ihn mal zum Sport oder wohin auch immer benutzt?
Oh, da geht es wirklich vom klassischen Camina Burana von Karl Orff, was ich ja, gerne höre. Bis hin, und dort hatte ich ein leichtes weinendes Auge, weil gestern Abend haben sie gespielt, Rammstein war in Leipzig und auch dort gehe ich gerne mal hin. Also sehr breit gefächert.
Da habe ich Ausschnitte gesehen von einem Konzert von denen, wo die irgendwie so Feuerwerkskörper, glaube ich, sogar von der Bühne geschossen haben, dass komplett alles eskaliert ist. Also da ist, glaube ich, auf jeden Fall Bühnenshow ist da, glaube ich, immer sehr gut.
Ja, also einmal durfte ich schon dabei sein und die Pyro-Show, die sie machen, die ist doch, sehr, da wird einem sehr warm ums Herz.
Wir wollen aber natürlich auch nochmal auf deine Antwort zum Schleifer- oder Kumpeltypen eingehen. Also ich meine, wir kennen das ja alle, wenn man einen Trainer hat, manchmal ist der Schleifer gar nicht unbedingt so schlimm. Der ist zwar irgendwie vordergründig nicht so beliebt, weil er einen so ein bisschen leiden lässt. Aber im Nachgang merkt man immer, was man an ihm hatte, so ein bisschen. Ne? Warum bist du eher der Kumpeltyp?
Oh ja, manchmal wird mir auch nachgesagt, dass ich mehr so derjenige sein sollte, der auch mal ein bisschen in die Wunde reindrückt. Ich glaube, das mache ich über eine andere Art und Weise, weil ich sage mir, die Leute, die zu mir kommen, sollten eigentlich wissen, wo sie hinwollen. Und meine Aufgabe ist, sie zu unterstützen, diesen Weg zu schaffen. Heißt also, die intrinsische Motivation, die muss von ihnen selber kommen und muss nicht von mir, von außen hervorgegeben werden. Und ich habe, denke ich, auch jetzt zumindest in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, auch viel wirklich mit Erwachsenen zu tun, die teilweise älter sind als ich, die ob mit ein oder mit zwei Füßen im Leben stehen und schon mehr Erfahrung haben, den muss ich nichts mehr neu erzählen. Und deswegen ist es dort auch wichtig, diese Balance zu finden zwischen den eigenen Ansprüchen, die sie haben, mit den realistischen, dass wir uns dort irgendwo auch wiederfinden. Und deswegen ist da mein Ansatz eher so der kumpelhafte Typ, der natürlich aber auch mal, wenn es drauf ankommt, auch mal ganz klar die Richtung vorgibt. Also das ist jetzt nicht so mit, wir suchen uns hier was aus und wünsch dir was, sondern ich versuche es schon einfach auf meinen Weg mitzunehmen. Und oft klappt's.
Was wäre dein Trainertipp, wenn man beim Triathlon jetzt oder wenn jemand da bei diesen Disziplinen, hat man ja immer welche, die einem eher liegen oder eher nicht liegen, sollte man dann die, die man hasst, trainieren oder sollte man die Stärke noch weiter ausbauen? Klar, am besten ist natürlich mal beides, aber was wäre jetzt deine schnelle Trainerantwort quasi?
Naja, das Schlimmste wäre die Stärken stärken und die Schwächen schwächen. Also wir müssen an den Schwächen arbeiten, nur wenn wir an den Schwächen arbeiten, werden wir auch stärker. Für die meisten ist das natürlich auch der schwierigere Weg, an den Schwächen zu arbeiten. Aber auch nur der
Kennt
Weg,
man ja auch aus dem Haushalt oder sonst woher.
Ja. Ja, also deswegen gibt es jetzt auch schon ein, zwei Athleten, die am Anfang der Vorbereitungssaison gesagt haben, boah, ich habe darauf gar keine Lust, zum Beispiel schwimmen zu gehen und ich komme noch gar nicht vorwärts und habe ja gerade erst das Kraulen erlernt. Aber jetzt so am Anfang der Wettkampfsaison sagen sie, boah, Trainer, war echt gut, dass du da auch sehr nachhaltig und nachgebohrt hast, weil ja, ich habe sogar halt Spaß beim Schwimmen.
Ich glaube, du musst auch mal bei mir in Köln vorbeikommen. Ich möchte auch mal Spaß beim Schwimmen haben.
Ja, das Schwimmen ist nämlich auch da geht es bei mir auch durch. Ja.
Wir haben es eben schon mal erwähnt, du seit 2019 hauptamtlich, du warst aber auch davor ja schon Trainer, Stützpunkttrainer und auch Bundestrainer, aber eben da nicht in Vollzeit in dem Sinne. Wir wollen mal so ein bisschen auf deine persönliche Vita eingehen. Wie bist du denn eigentlich zum Triathlon gekommen? Also die meisten kommen ja, glaube ich, über eine der Disziplinen dann dazu, auch die anderen auszuprobieren und das Ganze dann im Verbund als Wettkampf zu machen. Wie war es bei dir? Du kommst wahrscheinlich aus dem Schwimmen, weil da hast du eben sehr schnell Schwimmen gebrüllt.
Ja, also ich bin ja im Osten groß geworden und auch früher Schwimmer gewesen und dann schon Anfang der 90er Jahre, also ich mache seit 93 mache ich Triathlon, bin ich im Prinzip dabei, alle drei Sportarten auszuprobieren, war zwischenzeitlich auch mal kurze Zeit in den Beisportarten unterwegs, im Handball, im Fußball und auch im Volleyball. Auch dort ist eine gewisse Affinität da, aber ja, ich bin jetzt doch beim Triathlon hängen geblieben. Ist dann doch wahrscheinlich die Faszination aller drei Sportarten und habe bis Anfang der 2000er Jahre selber den Sport betrieben, wobei man auch dazu mal sagen muss, ich war immer so der klassische Trainingsweltmeister. Also im Training lief es immer wie Bienchen und dann im Wettkampf hat es auf einmal nicht funktioniert. Und dann kam dann so eigentlich schleichend der Umstieg zum Trainer. Und seit den Anfang der 2000er mache ich den Trainerjob. Natürlich am Anfang sehr viel ehrenamtlich auf Honorarbasis und dann kam dann auch die ein oder andere Stelle, auf die ich mich beworben habe und da wurde ich dann auch angenommen.
Also ist es das, was dich fasziniert, die Kombination der drei Sportarten?
Ja.
Oder was macht für dich diese Liebe zum Triathlon aus?
Ja, also es ist wirklich die Vielfältigkeit, die Sportart mitbringt und das merken wir auch immer wieder, wenn wir in Trainingslagern unterwegs sind, gerade an unbekannten Orten, sind es, glaube ich, die Triathleten, die sehr viel von dem Ort, von der Umgebung sehen. Und das ist so faszinierend. Wir kommen mit Land und Leute in den Austausch. Also ob es beim Radfahren mal das Nachfragen nach der Route ist oder das die helfende Hand in einem Dorf, weil irgendwas gerade am Fahrrad ist, ist es doch sehr, sehr schön. Oder wenn man sich dann doch auch mal verfährt. Aber halt auch mal auf der Bahn in einem Leichtathletikstadion dort seine schnellen Läufe zu machen. Es ist einfach die Abwechslung, die dort die sehr schön sind und auch zu sehen, wie man halt auch gerade an den Schwächen arbeitet. Also wie der Schwimmer versucht, laufen zu lernen und der Läufer versucht, schwimmen zu lernen, ist doch auch sehr, 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 sehr schön, dort die Athleten zu begleiten.
Was würdest du dann sagen, wer hat es am leichtesten sozusagen? Hat es der Schwimmer am leichtesten, die anderen Sachen zu erlernen? Weil das so die in Anführungsstrichen unnatürlichste Fortbewegungsform ist, die man eben so im Alltag halt einfach nicht hat?
Viele denken immer, okay, man muss relativ frühzeitig schon das Schwimmen erlernen, um dann auch erfolgreich zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, ein gewisses Gefühl mitzubringen. Also man sieht auch sofort bei einem Athleten, wenn der ins Wasser springt, hat er das Gefühl oder hat er das nicht Gefühl? Hat er das Gefühl nicht? Und wenn er das Gefühl nicht hat, sind dann auch seine Leistung irgendwann limitierend. Aber anders, man sieht halt auch bei den Schwimmern, die zum Laufen wechseln oder das Laufen erlernen, auch dort ist es wichtig, dieses Laufgefühl zu bekommen. Also wie so ein Elefant im Porzellanladen bringt einen auch nicht weiter nach vorne. Und das sieht man doch relativ schnell von außen, wer dieses Gefühl mitbringt. Und der erlernt auch die Sportart bis zu einem bestimmten Punkt noch ganz gut. Also es ist natürlich jetzt auch falsch zu sagen, wer mit 30 beim Schwimmen einsteigt, der wird noch ein neuer Weltmeister im Schwimmen. Also das ist natürlich schon, dort sind auch Grenzen. Aber die machen sich, glaube ich, bei uns im Paratriathlon nicht so bemerkbar wie vielleicht in der Spezialdisziplin Schwimmen.
Wir haben eben schon kurz über deine Aufgaben auch als Trainer gesprochen, die neben dem Training natürlich auch so ein bisschen in der Konzeption, Strategie und so weiter liegen, die Aufgaben. Du warst irgendwie im Amt ab 2019 und dann kommt März 2020 Pandemie. Wie war das für dich aus Trainersicht, weil man da dann doch viele Pläne, die man hatte, vielleicht erstmal zurückstecken musste? Athletinnen und Athleten können weiter Sport machen, zwar auch nur eingeschränkt ging das, aber können an dem, was ihre Aufgabe ist, ja quasi einigermaßen weiterarbeiten, wenn auch vielleicht mit Hindernissen. Wie war das da für dich, dass man viele Sachen nicht umsetzen konnte, viele Reisen nicht machen konnte? Hat das deine Pläne sehr zurückgeworfen?
Ja, man hatte natürlich einen Plan, gerade was jetzt speziell die Vorbereitung auf die Spiele anbelangte. Da hatte ich ja auf jeden Fall zwei Athleten, die sich da direkt vorbereitet haben. Neben dem Martin Schulz war damals auch die Christiane Reppe mit im Boot, die ja vom Schwimmen übers Handbiken, also übers Paracycling, dann doch zu mir gekommen ist. 2019 auch schon gute Erfolge gefeiert hat und dann mit dem Anfang März dann dem Lockdown und relativ schnell auch danach der Bekanntgabe, dass die Spiele 2020 nicht stattfinden, sondern verschoben werden, stellt es uns doch auch erstmal vor die Herausforderung, wie nutzen wir die Zeit und wie gehen wir damit um. Ich glaube, da war auch wieder der Vorteil in unserer Sportart, wir konnten auf andere Disziplinen switchen. Also wir konnten Rolle fahren zu Hause, wir konnten aber auch laufen gehen und das haben wir dann doch relativ schnell auch hinbekommen. Also gerade in dem Fall, Martin Schulz hat gesagt, super, dass wir jetzt die Zeit haben. Wir denken gar nicht lange drüber nach, dass wir noch ein Jahr länger haben, sondern wir arbeiten jetzt an der Schwächen oder an den Schwächen konzentrieren uns darauf. Und Trainer, ich brauche den Plan für die Woche. Wo ist der? Es geht los. So, und das war auch sehr schön zu sehen, dass dort nicht die Flinte ins Korn geworfen wurde, sondern es wurden einfach Ziele anders formuliert, Ziele neu formuliert. Dann waren eigentlich auch viele da auch gewillt, das zu machen und die meisten sind auch gut durchgekommen.
Ein Teil deines Plans oder was du umsetzen wolltest, ist ja auch die bessere Vernetzung zwischen den Landesverbänden und dann natürlich auch auf nationaler Ebene. Ein Teil, um es mal ganz exemplarisch runterzubrechen, ist zum Beispiel, dass die nationalen Meisterschaften im Paratriathlon zusammengelegt wurden, zusammen mit den Österreichern und den Schweizern. Für die nächsten 3 Jahre sind es. Also ein großes Event und man findet gemeinsam den jeweiligen nationalen Meister. Ziel davon ist ja sicherlich, einfach den Paratriathlon bekannter zu machen, größer zu machen. Was hat jeder Einzelne davon?
Also ja, der ursprüngliche Ansatz meinerseits war gewesen, natürlich in erster Linie das sportliche Wetteifern, die sportliche Auseinandersetzung mit anderen Athleten. Wir sind immer noch eine kleine Sportart. Das heißt also auch bei nationalen Spielen, nationalen Wettkämpfen kann es sein, dass auch in manchen Startklassen die Konkurrenz überschaubar ist, und das wollte ich einfach erweitern und auch, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum bleiben. Wir wollten es jetzt nicht zu groß machen, weil dann sind wir nämlich auf einmal ganz schnell wieder bei einer eventuellen Europameisterschaft. Von daher ist auch das, die Länder, die dann ja, die da mitmachen wollten, sollten, überschaubar. Und aber auch andererseits natürlich der Erfahrungsaustausch. Also auch in den anderen Ländern gibt es erfahrene internationale Athleten, vielleicht nicht nur den Martin Schulz, sondern auch andere Startklassen, die da auch, die auch dort vertreten sind, und die geben auch gerne ihre Erfahrung weiter. Und das sind so die Gründe, warum wir gesagt haben, wir tun uns zusammen und gehen dieses Projekt an, und wir sind eigentlich optimistisch, dass da was Positives hängen bleibt.
In der Anmoderation haben wir das auch kurz anklingen lassen, dass ja der Paratriathlon in der Deutschen Triathlon-Union eingegliedert ist. Ist damit der Triathlon irgendwie auch so ein bisschen eine der Vorreiter-Sportarten, was Inklusion angeht, weil dann eben quasi zusammen gedacht wird und zusammen umgesetzt wird? Würdest du das unterschreiben?
Ob wir jetzt die Vorreiter sind, mag ich gar nicht so direkt sagen. Wobei andersrum denke ich schon, dass wir da einen entscheidenden Anteil dazu beigetragen haben. Auch gerade als damals die Stellen geschaffen wurden, waren ja lange im Voraus schon Gespräche dafür notwendig und. Und da kam es auch zu dem einen oder anderen taktischen Zug auf Funktionärsebene, die dazu führten, dass gesagt wurde, okay, wir müssen vielleicht auch mal, wenn wir Richtung Inklusion denken, noch mal ein bisschen weiterdenken und lass uns mit kleinen Sportarten anfangen, wo die Inklusion schon in den Fachverbänden nicht nur geschrieben wird, weil ich glaube, das steht fast überall drin, sondern die wird auch bei uns gelebt. Wir haben seit den 90er Jahren ein Paratriathlon-Beauftragten, ohne dass irgendwo was stand im Verband. Dann wurden auch schon seit Ewigkeiten, ich glaube seit 2007 oder 2008, finden auch gemeinsame Wettkämpfe auf nationaler und internationaler Ebene statt. Und das sind einfach dann so Punkte gewesen, wo gesagt wurde, okay, wir versuchen es dann einfach noch weiter zu gehen, diesen Schritt. Und ja, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das muss man auch sagen. Auch die Inklusion hat Grenzen, auch was gerade die Zugehörigkeit anbelangt. Aber ja, es ist auch immerhin schön, da noch mitzugestalten. Und da sind alle vier Sportarten, die jetzt gerade im Para-Bereich inklusiv betreut werden, sind dran, diesen Weg einfach mitzugestalten. Und da sind wir einer davon.
Welche sind die anderen?
Para-Rudern, Para-Kanu und Para-Badminton.
Um da direkt anzuknüpfen, weil ich glaube, dass du da vielleicht so ein bisschen drauf angespielt hast, was sagt denn der Deutsche Behindertensportverband dazu? Ich meine, der würde ja, wenn man es jetzt mal ganz konsequent weiterdenkt, irgendwann so ein bisschen seine Daseinsberechtigung verlieren. Wenn jetzt, sagen wir mal, die Leichtathleten zum Deutschen Leichtathletikverband gehen, dann würde ja ein riesen, auch Mitgliederanteil natürlich durch die Lappen gehen.
Ja, also ich glaube, das war eine Befürchtung des Deutschen Behindertenverbandes. Aber zum einen gibt es Sportarten, die haben gar kein Pendant im olympischen Bereich. Also Boccia, Rollstuhl, Basketball. Und zum anderen gibt es aber auch ganz klare Präferenzen, die im deutschen Behinderten oder die überhaupt in den Behindertenstrukturen liegen, wie zum Beispiel das Thema Klassifizierung. Also da ist es auch wirklich weiterhin so, dass dort auch bei mir im Verband die Mitarbeiter die Hände hochheben und sagen, oh, kommt mir bitte nicht damit, weil einfach dieser Bereich so vielfältig und so wirklich komplett für sich ist, dass man da jetzt nicht sagen kann, okay, das sourcen wir mal out oder gehen wir mal in die Verbände zurück. Was halt auch so, glaube ich, ein Bedenken war des Deutschen Behindertenverbandes, okay, die Para-Athleten gehen vielleicht im olympischen Bereich unter. Das ist zum einen ganz klar geregelt über die sogenannten Bescheide, die es halt vom Bundesministerium des Innern gibt. Also man kann jetzt nicht einfach mit dem Geld machen, was man will, sondern ist ganz klar zugeordnet. Und zum anderen merkt man aber auch im olympischen Bereich, cool, dass die Paraathleten mit dabei sind, weil die geben uns so viel, das würden wir sonst gar nicht erleben. Und das sind so die Rückmeldungen eigentlich auch von uns, auch an den Deutschen Behindertenverband. Es gibt natürlich auch aktuell noch Punkte, die einfach geklärt werden müssen. Aber es wäre auch komisch, wenn es nichts geben würde, woran man nicht arbeiten müsste.
Jetzt brauchen wir zum Abschluss nochmal einen Tipp von dir, beziehungsweise Dorian braucht eigentlich einen Tipp. Der will nämlich einen Triathlon machen, ich würde mich da eher raushalten. Und wir haben ja eben schon gehört, dass das Schwimmen eine Schwierigkeit ist. Aber was würdest du als deine Top 3 Tipps für Anfänger, ob Para oder nicht Para, quasi ist ja dann erstmal eigentlich wurscht, geben? So drei kleine schnelle Tipps, wenn man mit dem Triathlon loslegen will.
Und um die Erwartung ein bisschen zurückzuschrauben, ich hab noch keine Anmeldung, es ist noch alles in weiter Ferne, die Planung.
Du musst noch nicht den Hausbesuch nach Köln machen, um dir mal die Gegebenheiten von Dorian vor Ort anzugucken.
Ja, aber vielleicht kommt es ja dann irgendwann. Die drei Dinge, die ich mit auf den Weg immer gebe, ist, mach wirklich nur das, wozu du auch Lust hast und nicht, weil es vielleicht gerade in den Medien gehypt wird. So nach dem Motto, oh, Triathlon ist gesund, mach es, sondern es sollte einem auch wirklich Spaß machen. Dann ist auch immer ganz wichtig, wir sind zwar eine materialintensive Sportart, aber lass dich nicht von dem Materialhype anstecken. Du brauchst ein Fahrrad, was vorne und hinten hoffentlich zwei prall gefüllte Reifen hat. Dann brauchst du einen halbwegs guten Laufschuh und dann eine Schwimmbrille und dann kannst du erstmal starten. Naja, und das Dritte ist, es sollten realistische Ziele sein. Also man hört auch von angehenden oder Neulingen, naja, ich will in 8 Wochen einen Ironman mitmachen, Frodeno macht ja einen, oder der Patrick Lange oder wie sie alle heißen, da mache ich auch mal einen. Da sollte man auch also wirklich auch die Finger von lassen, sondern es gibt super viele Distanzen, auch in den unteren Bereichen. Und die kann man erstmal absolvieren und die kann man auch erstmal schnell absolvieren, bevor man sich über die längeren Strecken Gedanken macht. Also Spaß haben, nicht den Materialwahnsinn mitmachen und auch realistische Ziele setzen, sind so meine drei Dinge, die ich gerne mitgeben würde.
Weise Worte vom Paratriathlon-Bundestrainer Tom Kosmil. Vielen Dank, dass du hier bei uns bei Alles Para dabei warst.
Ja. War auch mal schön, mit euch zu reden und euch einen kleinen Einblick zu geben in unsere kleine, aber bescheidene Sportart.
Du hast gleich noch die Chance, die letzten Worte dieses Podcasts zu wählen und quasi, ob du dich an unsere Community wendest, kannst du dir noch überlegen, was du gerne sagen möchtest. Wir sagen vorher aber nochmal schnell Tschüss. Dorian Aust und Philipp Wegmann sind erstmal raus und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Genau, danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns wie üblich über Feedback via E-Mail an allesparapodcast@gmail.com oder über die diversen Social-Media-Plattformen und lasst auch mal hier und da ein Abo bei Spotify oder so da.
Überall bitte.
Und damit sind wir dann bei dir, Tom. Du hast die letzten Worte, die kommen heute aus dem schönen und sonnigen Potsdam.
Ja, dann gebe ich doch mal die schönen sonnigen Worte weiter. Es war auch für mich schön, dabei gewesen zu sein. Und eigentlich stehen lassen möchte ich die drei Mitbringsel, die ich auch zum Schluss jetzt Doria mitgegeben habe. Also wenn ihr Lust habt auf Triathlon, denkt daran, was ich zum Schluss gesagt habe. Es soll Spaß machen. Es sollten Ziele sein, die ihr erreichen könnt. Und lasst euch nicht von dem Materialwahnsinn erschlagen. Und vielleicht sieht man sich bei den Wettkämpfen in Deutschland oder bei einem Hausbesuch. Ich würde mich freuen. Tschüss.